Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Handball-EM, sie ist vorbei. Es waren unheimlich intensive 2,5 Wochen. Am Ende ja, hat es für die deutsche Mannschaft nicht ganz zur Medaille gereicht. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Und wir haben einen Europameister, der ja, 10 Jahre nach dem letzten EM-Titel mal wieder den Titel in die Höhe recken konnte. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Mein Name ist Sebastian Hindelf und das bin ich dann, mache ich natürlich nicht allein, sondern heute den lieben Kollegen, den Rasenreporter Robin Buhl zu meiner Seite. Hallo Robin.
Hallo Sebastian.
War wahrscheinlich auch für dich eine anstrengende Zeit, gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, anstrengend will ich es gar nicht nennen. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich muss sagen, Köln, die Atmosphäre in der Lanxess Arena, während der Hauptrunde, dann natürlich jetzt nochmal gepiekt zum Finalwochenende mit den Halbfinals, zum Spiel um Platz 3 und im Finale. Das war schon wieder großes Kino und so eine Heim-Europameisterschaft sorgt schon für Gänsehaut und setzt natürlich dann auch Energien frei, sodass man ja, die Müdigkeit oder vielleicht ein bisschen hin und her gerne übersieht.
Ja, das glaube ich. Da bist du mit Sicherheit nicht alleine mit. Ich glaube, da gibt es auch einige von deinen Kollegen, die ja noch länger mit dabei sind, die quasi ganze Zeit begleitet haben, die auch ähnlich fertig, glaube ich, sind jetzt nach 2,5 Wochen und sich jetzt mal über ein paar Tage, freie Tage freuen. Für die Handballer geht es ja quasi direkt weiter, aber das ist ein anderes Thema. Robin, lass uns mit der deutschen Mannschaft beschäftigen. Am Ende reicht es nicht ganz, um sich diesen begehrte Medaille zu holen, die man sich angeschrieben hatte. Den Spiel um Platz 3 verliert man mit 34-31 gegen Schweden. Es war so ein bisschen so wie im Halbfinale, nur umgedreht, würde ich jetzt fast sagen. In der ersten Halbzeit lief offensiv fast gar nichts zusammen, in der zweiten Halbzeit war es mir deutlich besser. Am Ende reicht es nicht ganz, um den Sieg zu holen. Da hat viel zu dieses, vielleicht der Ausgleich hätte vielleicht gefehlt, um dann machen wir wirklich so diese Stimmung wirklich zum Kippen zu bringen. Aber ja, ich glaube, wir müssen vor allem über die erste Halbzeit reden. Also das, was Schweden dort gespielt hat und was die deutsche Mannschaft offensiv gemacht hat, das war wieder so, ja, diese zwei Gesichter dieser Mannschaft.
Ja, absolut. Also das Spiel fing gut an, sag ich mal. Es wurde erneut eine gute Abwehr gestellt, aber man merkte dem deutschen Spiel, ja, besonders in der ersten Halbzeit an, dass zwei, drei Dinge fehlten. Das erste war, es fehlte ein bisschen Frische. Es fehlte vielleicht der unbedingte Wille, diesen einen Schritt schneller zu sein. Man hat es in ein, zwei, drei Situationen gesehen im Kampf um den Ball, wenn es Abpraller gab, wenn Palika gehalten hatte, wenn es darum ging, den unbedingten Weg, den Zug zum Tor zu gestalten. Ich will das gar nicht nur den Deutschen zuschieben, sondern vielleicht auch den Schweden. Es war ein bisschen Lethargie, sage ich mal, am Anfang in dem Spiel drin. Was die Schweden allerdings dann natürlich mit absolut etwas höherer Qualität ausgleichen konnten, muss man sagen. Und was dazu dann geführt hat, dass sie sich relativ schnell absetzen konnten. Das gepaart mit einer ja dann doch einfach viel, viel besseren Torwartleistung auf Seiten der Schweden, muss man leider sagen. Andreas Wolf hatte ein, zwei gute Paraden relativ früh, hat sich dann aber eingependelt bei knapp 25-30%, wo er, glaube ich, am Ende auch rausgekommen ist.
Ja, 24%,
ja. Ja, Andreas Palika hat einfach, ja, wie man ihn kennt, ne, in diesen Entscheidungsspielen, ganz, ganz, ganz stark gehalten. Und ja, es war unglaublich zu beobachten, wie gerade in der ersten Halbzeit Jim Gottfriedsson dieses Spiel geleitet hat. Ne? Felix Klar kam dann immer mal wieder als Entlastung rein, aber spielte viel mehr in der zweiten Halbzeit. Aber Jim Gottfriedsson hat so wirklich die Fäden gezogen und hat es komplett gelesen, sage ich mal, diese deutsche Abwehr. Das war taktisch auch eine interessante Vorstellung, muss ich sagen, von den Schweden, die ja verdient gewonnen haben, weil die in der ersten Halbzeit den Grundstein zu legen, mit 6 zu führen in so einem Spiel um Platz 3, das ist eine schwere Hypothek einfach gewesen.
Ja, definitiv. Also das in der ersten Halbzeit, finde ich, und das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen, auch wenn das wirklich Gottfriedsson überragend gemacht hat, ist, die haben halt viele einfache Tore halt erzielen können, das aber auch nicht vergessen. Ne? Nach Ballverlusten, nach Paraden ist Schweden so ins Tempospiel gegangen und da hatte die deutsche Mannschaft dann einfach keine Mittel dagegen, um die irgendwie aufzuhalten. Also gefühlt war, wenn du den Ball verloren hast, waren auf einmal schon dann Schwede vorne, vor allen anderen. Und ich frage, wo kommt der jetzt aber mal her? Zumindest so mein Eindruck, das war echt brutal, brutales Tempospiel, was die gemacht haben. Und das ist halt einfach noch dieser, Und dieser Unterschied halt, ne, die halt wirklich so konsequent ins Tempo halt reingehen und wirklich dann halt auch wirklich konsequent jeden Fehler genutzt haben, der uns vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt nach so einem Ballgewinn, dieses ganz, ganz schnelle Tempospiel. Das muss man auch vielleicht ganz zugeben, wenn man sich da auch mal mit der Gesamtanalyse des Turniers beschäftigt, was wir auch noch tun werden. Man wollte heute mal wirklich Fokus auf das Spiel und so ein bisschen richten und schauen, was da so ein bisschen ja, dann auch nicht so ganz funktioniert hat. Und ja, dann ist es halt einfach wieder, ja, es sind diese Fehler einfach offensiv, die da einfach mit dazukommen. Ich finde, dass du halt auch Palika, der das überragend hält, definitiv, aber auch teilweise ein bisschen warm wirfst. Also da waren einige Dinge mit dabei, wo ich irgendwie echt nur so einen Kopf gefasst habe, wo man das echt cleverer machen kann, cleverer machen muss, wenn du wirklich den Schweden gefährden willst, wenn du so Andreas Palika gefährlich werden willst, der dann wirklich dann, ja, wenn der einmal heiß läuft, dann hast du ein Problem. Dann hast du einfach ein Problem. Und deswegen ist es ärgerlich. Ich finde es wirklich ärgerlich, weil ich hätte wirklich gedacht, auch gerade nach diesem emotionalen Rückschlag der Schweden da gegen Frankreich, hätte man vielleicht was holen können, aber so hast du halt Schweden schon zur Halbzeit und ja nicht wirklich in Mitholie gebracht. Und da sind sie dann auch nie wirklich in so einen, ich glaube, Benedikt hat es Ergebnisstress genannt. Und das hat man denen der Mannschaft einfach auch dann angemerkt, den Schweden, dass sie das da einfach souverän runterspielen konnten.
Ja, sie haben stark von vorne weggespielt. Du hast das Tempospiel angesprochen. Die Zahlen sprechen für sich. Sebastian Karlsson reingeworfen worden auf rechts außen. Vorher fast gar nicht gespielt gehabt für die Schweden. Mit starken 7 Toren. Ich glaube, 4 alleine waren Tempo-Gegenstöße. Ja. Erstaunlich viele technische Fehler auf deutscher Seite im Angriff. Hatten sie eigentlich die Zahl relativ niedrig gehalten, die ganze EM über. Und zum Thema Palika warm geworfen, gar nicht mal, also in der ersten Halbzeit gar nicht mal unbedingt warm geworfen, sondern in der ersten Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere, gingen, ich glaube, 4 oder 5 Abschlüsse sogar nicht mal aufs Tor,
das auch sondern gewesen, ja.
Aus dem Netz, vorbei, drüber. Besonders Julian Köster wirkte auf mich leer, komplett leer gespielt. Der hatte sich so aufgerieben, glaube ich, über die EM in der Abwehr, hatte großartig gegen Ungarn gespielt, dann hat auch gegen Dänemark in der ersten Halbzeit noch richtig performt, aber in der zweiten auch dann stark nachgelassen und auch jetzt hat man einfach gesehen, dass die Akkus leer waren bei ihm. Hier stehen 3 Tore bei 8 Versuchen, ebenfalls bei Juri Knorr ähnliches Bild, 3 Tore bei 7 Abschlüssen. Bei beiden fehlte wirklich, glaube ich, die Frische im Kopf und dieser letzten paar Prozent im Akku, um beim Abschluss wirklich nochmal zu schauen, wo steht der Torwart im Zusammenspiel mit dem Block. Gerade bei Julian Köster hat man das gesehen. Da kamen auch Durchbrüche, die Schweden gerne zugelassen haben, wo Julian Köster gegen die Hand immer weiter nach außen gedrängt wurde, mit dem Sprung zur Torlinie eben abschließen musste, aus fast nicht treffbaren Winkeln oder sich Würfe aus teilweise 10, 11 Metern nehmen musste. Das war undankbar einfach. Und da hat man meiner Meinung nach bei Juri Knorr und Julian Köster gemerkt, dass die Frische ein bisschen fehlte und was dann auch eben zu diesen technischen Fehlern teilweise geführt hat.
Ja, und dann muss man halt dann auch anerkennen, dass dann auch die zweite Reihe dann reinkam teilweise. Also kam Philipp Weber wieder rein, kein Nils Lichtlein, gut, das ist noch wieder ein anderes Thema, aber wo ich mir dann auch so denke, so da fehlt dann wieder diese Ordnung in der Hand, weißt du, dass du dann einfach jemanden hast, der dann sagt, und der so ein, ja wirklich dieser Juri Knorr der zweiten Reihe fehlt einfach, wenn man ganz ehrlich ist. Der weiß, der den Ball in die Hand nimmt, der diese Mannschaft führt, der die Spiele in Position bringt, der einfach Verantwortung übernimmt. Und das hat man dann auch wieder da gemerkt, dass da, ja, Weber es versucht hat. Hat auch 1, 2 gute Aktionen, glaube ich. Ich glaube, 2 oder 3 Tore hat auch, glaube ich, erzielt. Aber es ist dann halt nicht mehr. Es sind dann einzelne Geschichten, mal einzelne Aktionen, wo es dann gut funktioniert hat, aber halt nicht in diesem Gesamtkonzept. Es hat wieder die Breite komplett im Spiel, finde ich, gefehlt. Klar, auch auf rechts ganz schwierig, weil er wieder Stein rechts außen gespielt hat. Und dann hast du, ich glaube, 1, 2 Situationen, wo du genau weißt, wenn dann rechts außen steht, der nimmt sich den Wurf, aber Christoph Steinert ist halt kein rechts außen und deswegen nimmt sich den Wurf halt nicht. Und das sind dann einfach so Kleinigkeiten, die natürlich noch dazukommen in so einem Spiel, wo es dann halt einfach dann halt dann ganz, ganz schwer wird, so eine Mannschaft, die dann voll im Flow ist, dann wirklich zu stoppen. Und das hat man dann einfach angemerkt. wenn wir auf die zweite Halbzeit mal so ein bisschen noch zu sprechen kommen, dann war es wieder ein bisschen besser, da war der Flow dann noch da, da hat sich nochmal Juri Knorr noch ein bisschen zusammengerauft, was alles noch irgendwie in diesem Körper drinne gewesen ist, hat er wirklich gute Aktionen gemacht, seine Gegenmitspieler gut in Szene gesetzt und vor allen Dingen müssen wir halt sagen, Renas Uschins, bombastisch, 8 Tore, Alter, der hatte nochmal richtig Lust zu spielen gestern.
Ja, also Renas Uschins hat das Finalwochenende zu seinem Wochenende gemacht, ne? Also beide Spiele zwar verloren, aber für mich offizielle Wachablösung von Kai Häfner auf halb rechts jetzt.
Definitiv.
Das Thema ist durch, in meinen Augen. Kai Häfner, in allen Ehren, der hat viel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft getan.
Ganz entscheidend gewesen beim EM-Titel 2016.
Ich möchte mich erinnern an sein Siegtor in der Verlängerung gegen Norwegen im Halbfinale damals, absolut. Hat auch jetzt wieder einige gute Spiele gezeigt, hier gute Aktionen gehabt, aber was Renas Uschins da für eine Power, für eine Durchschlagskraft reinbringt, irre. Der Mann wirkt ja wirklich im Vergleich zu den anderen Spielern, wirkt er ja klein für einen Grundraumrechten, hat aber eine abartige Sprungkraft, zieht den Ball dann teilweise so genial aus dem Sprung, im Sprungwurf mit einem Unterarmwurf am Block vorbei. Der Torwart sieht diese Geschosse teilweise nicht. Die schlagen ihm unter der Latte ein. Cool. Also wirklich großartige Wurftechnik, geht aber auch manchmal gegen die Hand, hat dieses, kann beides spielen so, ne? Dieses 1-gegen-1, wie auch Würfe aus dem Rückraum. Total unbeschwert. Hoffentlich hält er sich diese Unbeschwertheit total lange bei. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Nils Lichtleins mangelnde Einsatzzeit hast du angesprochen. Da muss ich sagen, ich bin tatsächlich mit einem positiven Gefühl aus dieser EM für Deutschland rausgegangen. Was ich mir schon viel früher erhofft hatte, ist nämlich dann zum Ende hin eingetreten. Nils Lichtlein spielte auf der Mitte mit Renas Uschins und sie spielen 3 Angriffe zusammen zum Ende hin. Alle 3 Angriffe beginnen so, dass Nils Lichtlein und Renas Uschins zusammenstehen und sich ganz kurz ins Ohr flüstern gefühlt, also wahrscheinlich schreien bei der Atmosphäre, aber einfach nicht mal kurz sagen, so, wir spielen jetzt hier mal unseren Spielzug, den wir kennen. Was passiert? 3-mal wird's gemacht, 3-mal knallt Uschins das Ding rein. Mega. Also, das ist vielleicht das, was ich so mitnehmen würde, dass die deutsche Zukunft doch sehr rosig werden könnte, wenn das so weitergeht, sage ich mal. Ich hätte mir vielleicht sogar noch gewünscht, wenn nicht nur Uschins und Nils Lichtlein am Ende gespielt hätten, sondern vielleicht noch Justus Fischer auch noch dazu gekommen wäre. Oder dass zumindest mal irgendwie das in der Form 5 Minuten oder so versucht worden wäre. Aber ich glaube, dass wir das noch früh genug sehen werden. Spätestens vielleicht dann schon zum Olympia-Qualifikationsturnier.
Ja, das durchaus gut möglich. Also ich finde dann auch Fischer dann hinten raus dann auch gerade nach dem Kroatien-Spiel fast gar nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob es eine Strafe dafür gewesen ist, wie viele freie Dinger er wegliegen hat lassen. Aber das war nach den letzten 2 Spielen dann schon dann sehr auffällig, dass er fast gar keine Einsatzzeit mehr bekommen hat. Aber ja, auf jeden Fall, also die Zukunft der deutschen Mannschaft ist auf jeden Fall rosig. Also man darf auch nicht vergessen, Knorr und Köster sind ja auch erst 23 Jahre alt. Goller ist 26. Also, gefühlt spielt er schon in 10 Jahre, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber die sind alle noch so brutal jung. Und auch auf Rückraum rechts kommt auch noch mit Max Bedeker auch noch ein junger Mann dazu, der ja auch schon viel Spielzeit gesammelt hat. Also da gibt es auf jeden Fall junges Talent mit dabei, das jetzt wichtige Erfahrungen gesammelt hat und das damit hier auch noch relevant wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, auf jeden Fall, wie das funktionieren kann, denn wie gesagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. David Späth war jetzt nicht so der überragende Faktor, in keinem Spiel klar, Andi Wolf war überragend, das darf man nicht vergessen, aber auch dann, jetzt in dem Spiel, wo er reingekommen ist, 1 von 6 hatte er, es war okay, ich glaube, es fiel einfach eine Rolle, die er sich noch ein bisschen reinfinden muss, und ein bisschen natürlich auch diese ganzen Emotionen, die auf dich einprasseln, erstes Turnier, danach daheim, vor 20.000 Fans, die ganze Zeit, das ist schon, glaube ich, nochmal etwas, wo man sich dann auch so ein bisschen halt erstmal dran gewöhnen muss, sag ich es mal so, dass man da so immer so eine überragende Kulisse einfach hat, aber ja, ich bin da absolut bei dir. Also die Zukunft sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und zweite Halbzeit war ja noch wieder sehr, sehr gut. Ich denke, wenn diese Mannschaft diese Leistung so konservieren kann, dann ist mir auf jeden Fall eine Mannschaft, die dann auch 2027 spätestens dann auch um den ganz, ganz großen Titel mitspielen kann, weil, wie gesagt, es ist mit Sicherheit das große Ziel, Heimweltmeister zu werden, 2027 auf jeden Fall, aber diese Mannschaft besitzt so viel Potenzial wenn das jetzt wirklich umgesetzt wird und man wirklich dann die nächsten Schritte machen kann, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Die Frage natürlich, Robin, das vielleicht noch, um das vielleicht noch ein bisschen abschließend zu machen, was passiert mit Alfred Gislason? Sein Vertrag läuft ja aus, ich glaube, er läuft noch bis nach der Olympia-Quali, meine ich. Ja, verlängern, auslaufen lassen, neuen holen, wie ist, was wäre so dein Tipp an den DRB?
Boah, auf die Frage bin ich nicht so gut vorbereitet. Da erwischte mich kalt, definitiv.
Also, ich kann ja mal vielleicht anfangen. Also ich hatte so zwischenzeitlich so das Gefühl im Turnier, wo ich mir so gedacht habe, so wenn du jetzt nicht die zweite Reihe vernünftig einsetzt und die Spiele wirklich mal entlastest, dann wird es irgendwann schwer, da noch positive Argumente zu finden. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, das erste Team in der EM-Geschichte, das nur mit 5 Punkten in der Hauptrunde weitergekommen ist, das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich finde, er macht das gut und er hat auch wirklich gute taktische Konzepte umgesetzt, aber mir fehlt manchmal das Vertrauen in diese zweite Reihe. Dass er dann, wenn die Fehler machen, sie dann zu sehr dafür bestraft. Meine Meinung manchmal. Klar, wie gesagt, man hat jetzt einen Torerfolg als Turnier gespielt, Vierter geworden, klar, die Medaille verpasst. Ich weiß es nicht, ich bin manchmal so zwiegespalten, weil klar, natürlich die Voraussetzungen sind immer schwierig, auch mit vielen Verletzungen, das darf man auch nicht vergessen in dem Zusammenhang, aber irgendwie so dieses letzte bisschen fehlt mir manchmal bei ihm. Aber gut, ist halt auch ein Taktiktrainer Fuchs, also das ist halt, ja, keine Ahnung, Robin.
Ja, also unter dem Gesichtspunkt, dass er die U21-Spieler mitnimmt und damit die Möglichkeit hat, was Unberechenbares in dieses Spiel zu bringen, ja, was auch hätte, um die Top-Nationen zu ärgern. Und die Top-Nationen wurden nicht geärgert. Sie haben allesamt gewonnen, allesamt mit 3 Toren. Gegen Kroatien hat es eine schallende Niederlage gegeben. Klar, die Voraussetzungen waren so, dass man schon weiter war. Aber du hast am Ende, du hast 5 Punkte in der Hauptrunde angesprochen. Ich glaube, Deutschland hat am Ende
wir haben genauso viele Siege wie Niederlagen.
Wollte ich gerade sagen, genauso viele Niederlagen wie Siege und sind Vierter geworden. Also das jetzt in der Form will ich mal sehen, ob es das schon mal gegeben hat. Dieses Halbfinale war jetzt nicht souverän erreicht, möchte ich sagen. Auch wenn man sich dafür natürlich zu Recht auch feiert, weil sie haben die Zuschauer mitgenommen, waren zum richtigen Zeitpunkt da, wenn es drauf angekommen ist, es war okay. Die Distanz zur Weltspitze ist viele Spieler, also einige Spieler der Deutschen, wenn wir nachher noch die Stimmen hören, gehen darauf ein, dass sie die Distanz zur Weltspitze verringert haben. Aber die Distanz ist einfach immer noch da, muss man ganz klar sagen. Und mit dem Blick auf vielleicht eine Mission 2027 zu starten, mit dem klaren Ziel, Weltmeister zu werden, mit einer jungen Truppe, die bis dahin geformt wird, möchte ich zumindest die Frage in den Raum stellen, ob Alfred Gislason jemand ist, der eine junge Truppe formen kann und einer jungen Truppe Vertrauen gibt. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich vielleicht sagen, Olympische Spiele abwarten, ob er da den Hebel, also den Schalter umlegen kann, wen er dort mitnimmt, ob er da vielleicht voll auf Jugend fortsetzt, so man sich denn qualifiziert. Ich finde die Gruppe, ich finde diese Olympia-Qualifikationsturnier ultra schwer. Es geht gegen Österreich, Kroatien und Algerien. Gegen Algerien haben die Deutschen gewonnen. Gegen Kroatien und Österreich haben die Deutschen zuletzt vor wenigen Tagen erst beide Spiele nicht siegreich gestalten können. Und zumindest die Kroaten sind meiner Meinung nach ein richtig dickes Brett zu bohren, wenn es um eine Olympia-Qualifikation geht, weil das ist sowas, was bei Kroaten irgendwie komplett irre Leistungen hervorruft, wenn es um Olympische Spiele geht. Aber ja, das wird sich dann im März klären, aber um auf deine Frage abschließend zurückzukommen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Mission 2027 nicht mit Alfred Gislason stattfindet.
Ja, ich denke auch, ich weiß gar nicht, er ist ja auch schon über 60, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir gar nicht so genau sicher.
Das ist erstmal egal. Also ich möchte mal Nino Cerva zum Beispiel erinnern.
Ja, okay, gut, das stimmt auch wieder. Nee, aber ich bin mal auch sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen abwarten, auf die Olympia-Qualifikation und so weiter verläuft. Und dann schauen wir mal, ich glaube, Mitte Februar soll die Entscheidung fallen so ein bisschen. Da ist ja der DRB-Bundestag und da wird man sich hier mal Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Und wir machen jetzt erstmal deutsche Stimmen. Hör mal, was die deutsche Mannschaft gesagt hat zu dem Spiel, zu der Leistung und auch ein bisschen das Fazit, was Robin erwähnt hatte. Und kommen dann zurück und wollen dann natürlich noch aufs Finale schauen, aufs All-Star-Team mit Sicherheit auch noch, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wie angekündigt, wollen wir dann mal ein paar deutsche Spieler zu Wort kommen, was natürlich auch ein paar schwedische. Wollen wir mal jetzt mal anfangen mit Timo Kastening, der ja über die Leistung gesprochen hat und wie auch schon angekündigt über seine eigene Leistung. Hört ihn einfach mal, was er im Interview mit Robin gesagt hat.
Ja, leider nicht das Ergebnis, den Abschluss, den ihr euch gewünscht habt. Was Positives mitzunehmen, will ich gar nicht drauf ansprechen. Vielleicht noch die Fans, die euch getragen haben. Das ist so das Positive, was heute noch ist. Wo hat heute das Quäntchen Aggressivität, das vielleicht in den Spielen vorher, sage ich mal, da war, gefehlt?
Ich glaube, wenn man unsere Partien und nicht nur heute gegen absolute Weltklasse-Nationen sieht, dann ist es am Ende häufig so, dass wir nach dem Spiel hier stehen und fragen, ja, woran hat es gelegen? Ich glaube, dass wir in diesem Spiel momentan noch aufgezeigt bekommen, dass so ein bisschen was zur Weltspitze einfach noch fehlt. Und wenn du immer wieder an diesem Punkt bist, dann ist das irgendwann auch die Wahrheit. Trotzdem ist es so, dass nicht viel fehlt. Und das macht einen Mut oft für die Hoffnung, dass wenn wir weiterhin fleißig bleiben, uns weiter einspielen, taktisch auch was obendrauf packen, unser System verfeinern und ja, mit dem Stamm, den wir hier zusammen haben, auch weiter in die Zukunft gehen, glaube ich, dass wir diesen Abstand zur Weltspitze vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren verkürzen können, um eben auch in einer häufigen Anzahl von Spielen dann auch eine reelle Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das können wir Positives auch mitnehmen. Aber wir nehmen auch mit, wenn man ehrlich ist, dass es vielleicht momentan in diesen Top-Nationen-Spielen dann leider auch häufig dann noch nicht reicht.
Ja, eine sehr treffende Analyse. Man merkt, dass es schon enger ist, sage ich mal, ihr näher dran gerückt seid. Ein Thema, das noch angesprochen werden muss, sage ich mal, ist so ein bisschen auch heute wieder die Abschlussschwäche.
Nee, da gehe ich nicht mit.
Nicht?
Weil wir reden darüber, dass gefühlt auch jeder Top-Gegner Top-Torhüter in ihren Reihen hat. Auch die Chancen haben heute reihenweise Chancen liegen lassen. Und ich finde, das ist das Spiel. Natürlich ist es am Ende so, dass du immer sagen kannst, ja gut, machst du 4 Chancen mehr rein, gewinnst das Spiel. Dann sitzt Schweden in der Kabine und sagt, ja, machen wir Chancen 4 mehr rein, gewinnen wir das Spiel. Ich finde, das ist für mich als Sportler zu einfach gedacht. Natürlich ist das auch eine Art von Qualität. Und wenn vielleicht heute auch wieder mehrere Leute diese Qualität abgerufen hätten, vielleicht hätten wir gewonnen. Aber ich finde trotzdem, als Sportler solltest du auch aufs große Ganze gucken und dich weiterentwickeln wollen. Da gehört der Abschluss genauso dazu wie alles andere für das Spiel auch. Und deswegen will ich da kein großes Fass aufmachen.
Ja, eine durchaus interessante Analyse auf jeden Fall von Timo Kasten, dass er nicht über Chancenverwertung reden will. Wir wollen jetzt mal Nils Lichtlein zu Wort kommen lassen, einen weiteren Linkshänder somit, über seine Erfahrung bei seinem ersten Turnier, bei sein erstes EM-Turnier bei der Herrenmannschaft und dann natürlich auch seine Einschätzung zum Turnierverlauf, aber hört ihn selbst im Interview mit Robin und auch anderen Kollegen.
Nils Lichtlein, leider eine Niederlage zum Abschluss, aber beschreib doch mal, wie hast du diese Europameisterschaft, deine erste für die A-Nationalmannschaft wahrgenommen? Überwiegen da jetzt vielleicht noch nicht, aber großen und ganzen positive Erlebnisse?
Ja, momentan überwiegt erstmal das Negative. Ich glaube, der 4. Platz ist natürlich sehr undankbar. Man hatte die Chance, Olympia sicher zu machen, eine Medaille mitzunehmen. Aber klar muss man sagen, wir haben unser Ziel Halbfinale erstmal erreicht, was im Nachhinein bestimmt uns stolz machen wird, vor allem vor der heimischen Kulisse. Aber ja, momentan ist natürlich die Tiefe gerade nicht die Höhen, die wir auch haben.
Es hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Du zusammen mit Renas zum Ende hin noch auf der Platte. Ja, gibt Hoffnung für die Zukunft. Wie viel Spaß macht es dir gerade auch mit den U21-Jungs jetzt auch hier bei der A-Nationalmannschaft zusammen zu spielen und die Möglichkeit zu bekommen?
Ja, riesig. Also erstmal freue ich mich natürlich, egal mit wem ich auf der Platte bin, hier für Deutschland auflaufen zu dürfen. Aber ja, mit der U21 sind wir ein eingeschweißtes Team und ja, jede Sekunde zusammen, die wir spielen, ist irgendwie ein Spaß und extra Motivationsfaktor. Ja, wie gesagt, wir haben unser Halbfinalziel erreicht, das wir uns gestellt haben. Ich glaube, das sind mehr als so die 4 guten Nationen in dem Turnier gewesen. Das heißt, es ist nicht so selbstverständlich, dass wir so weit kommen. Und ja, wir hatten gute Spiele. Das Spiel gegen Ungarn war überragend. Ich glaube, unsere Torhüter waren beide in dem Moment da, wo wir sie brauchten. Und ja, die Zuschauer, muss man sagen, waren überragend.
Ja,
wie du schon meinst, wir haben eine relativ junge Mannschaft. Wir haben auch mit, ich sage jetzt mal, Ju und Julian auch sehr junge, schon etablierte Spieler dabei. Führungsspieler, Golli ist jetzt auch nicht so alt. Und daher sehe ich da positive Freude auf die Zukunft.
Ja, positiv kann man auf jeden Fall in die Zukunft schauen aus deutscher Sicht. Wir wollen dann jetzt mal Lukas Mertens zu Wort kommen lassen, wo Robin mit mehreren Kollegen bei Samstund und sein Mikrofon reingehalten hat. Hört ihn selbst mit seinen Einschätzungen zum Spiel und natürlich auch ein allgemeines Turnierfazit.
Ja, nervös nicht. Wir haben uns ja schon viel vorgenommen und haben zu viele technische Fehler gemacht, also dass sie in die einfachen Gegenstöße gegangen sind und das war dann nicht gut von uns, das muss man ehrlicherweise sagen. Und so ein Rückstand in der ersten Halbzeit kannst du in der zweiten Halbzeit schwierig aufholen. Wir haben alles versucht. Aber die einfachen Bälle, die wir wieder weggeworfen haben, an Kreis oder ans Aus oder Walika hat auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und aber tut im Moment weh. Fühle mich auch ein bisschen leer, weil es ist wirklich keine schöne Situation. Aber man muss sagen, wir haben sich das verdient für Spielen.
Gegen solche Teams zu gewinnen, brauchst du zwei perfekte, also gute bis perfekte Halbzeiten. Gegen Dänemark, gegen Schweden, auch gegen Frankreich. Wir haben jetzt alle drei Spiele gegen die mit drei Toren verloren. Es sind halt diese Kleinigkeiten, die die großen Teams bzw. die Weltspitze dann nicht macht. Diese technischen Fehler, die killen uns dann halt in dem Moment. Und das fehlt uns halt noch, dieser letzte Schritt, dieser entscheidende Schritt dann auch. Und hätte mir einer vorher gesagt, wir erreichen das Halbfinale in diesem EM-Modus, dann hätte ich das natürlich unterschrieben. Aber jetzt fühlen wir uns gerade natürlich auch ein bisschen traurig, weil es ist kein schöner Moment. An dem Spiel hing viel dran. Und aber weitermachen. Ich habe mich heute gut gefühlt, tatsächlich. Ich war auch gut im Spiel. Das Wichtige ist halt bei uns außen, dass der erste Ball reingeht. Dann hast du halt auch, bist du halt gut im Spiel. Es ist, glaube ich, ähnlich wie wenn die Torhüter ihre ersten Paraden zeigen, dann sind sie auch im Spiel. Das war halt bei mir auch der Fall. Und es war halt gut, dass ich mir auch die Kleinwinkel nehmen konnte, genommen habe. Und das war halt wichtig für mich, dass ich heute auch eine gute Performance zeigen konnte. Ja, wir haben es ausgeräumt. Ich mag das nicht, wenn man ungerecht ist in unserem Sport. Deswegen bin ich auch zu ihm hin und habe gesagt, was soll das? Was machst du da? Also er war anderer Meinung. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe gedacht, dass er den Ball weggeköpft hat und die Zeit lief noch. Und er meinte, es war aber schon Timeout. Andi hat den Ball weggegeben und er hat den Ball in die Seitenlinie. Und dann bin ich zu ihm hin und dann gab es einen kleinen Disput. Und dann hat er mich halt weggeschoben. Ich hätte auch stehen bleiben können, natürlich. Aber ich habe es versucht. Weil ich dachte tatsächlich, wenn jetzt Max noch die 2 Minuten bekommt, dass wir in Ballbesitz kommen, ich musste irgendwas machen, damit wir irgendwie in Ballbesitz kommen. Aber wir sind Handballer.
Zu einer anderen Situation im Spiel hätte es wahrscheinlich nicht gemacht.
Aber ich musste irgendwas versuchen. Und wenn es auf diese Art und Weise ist, dass wir den Ball dann bekommen, dann versuche ich natürlich alles da reinzulegen. Aber wir haben uns nach dem Spiel ausgesprochen, wir sind Handballer und jetzt geht's weiter. Felix hat ein überragendes Turnier gespielt, das muss man einfach so sagen. Also wie er auch die Dinger da heute wieder von unten nach oben reingezwirbelt hat, das ist schon Weltklasse. Also, klar, man sieht das, dass die dann halt auch diese Breite haben, gegen Gottfriedsson 10 Minuten Pause, aber das Ding haben Schweden, Dänemark und Frankreich alle diese Situation, dass sie sagen, okay, sie können ihre Topstars für die Crunch-Time holen, 10 Minuten dann mal die anderen Spieler spielen lassen und das macht es dann am Ende auch aus, um im Turnier oder in so einem großen Turnier erfolgreich zu sein. Und da sind wir jetzt gerade bei, wir versuchen das, haben jetzt viele U21-Nationalspieler dabei gehabt und versuchen halt auch die entscheidenden Spielpositionen dann das peu à peu ranzuführen. Da bin ich optimistisch, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen und dann irgendwann auch eine Medaille nach Deutschland führen.
Eine Frage vielleicht von meiner Seite. Du hast den direkten Vergleich Halbfinale hier und jetzt Spiel um Platz 3 und Champions League Final vor in Köln. Ja. Wo war die Stimmung besser?
Das ist eine gute Frage. Das ist schwierig zu sagen. Also es sind beides extrem geile Turniere gewesen, dieses Final Four. Also das Ding ist ja, bei so einem Final Four sind ja dann in den jeweiligen Ecken, also bei Champions League Final Four sind ja in den jeweiligen Ecken noch die anderen Fans. Und heute waren es ja gefühlt 19.000 Deutsche. Deswegen, also die Lautstärke war heute schon extrem. Aber dieser besondere Flair in so einem Champions League Final Four hat auch was. Und schwierig zu vergleichen, aber heute war die Stimmung schon extrem geil.
Cool, danke dir.
Ja, das war nochmal eine schöne Analyse von Lukas Mertens, der auch über die Aktion von Max Dagi gesprochen hat, wo er dann 10 Minuten bekommen hat zum Ende. Und wir wollen jetzt natürlich auch noch die Sieger zu Wort kommen lassen. Robin im Interview erstmal mit Jim Gottfriedsson und dann im Anschluss mit Hampus Wanne. Und dann geht es nach einer kurzen Pause dann hier weiter mit der Analyse zum Finale.
Wir haben schon wieder eine Medaille. Großartig. Gratulation erstmal dazu.
Vielen Dank.
Du hast das Spiel ja wie immer großartig gelenkt und geschaltet. Andreas Palicka, wieder ein großartiger Rückhalt. Was war noch ausschlaggebend für euch?
Ich finde erstmal unsere Taktik hat gut geklappt. Wir haben, ich wusste, welche Kraft und welche Tempo die kommen mit. Ich finde, wir haben Juri ganz viel weg vom Spiel gekriegt in der ersten Halbzeit. Das hat uns natürlich sehr viel geholfen. Und wir halten uns an unsere Taktik und wir kriegen die Würfe eigentlich da, wo wir die haben würden. Und gibt dann auch Palicka ein bisschen bessere Möglichkeit, da zu Parade zu machen. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit sind wir auf 8 bis 10 Gegenstoßtore. Von daher, das ist genau so ein schweres Spiel, was wir uns vorgestellt haben. Und dann, wenn wir das auch leisten können, ist das ja natürlich schwer, uns zu schlagen.
War ein Teil dieser Taktik auch das 7 gegen 6 oder war das eher ein bisschen eine Reaktion, als Deutschland wieder rangekommen
ist? Nein, wir waren sicher. Wir wussten nicht, wie viel 7-6 wir spielen wollten heute, aber wir haben schon Taktik gehabt und wir haben dafür uns entschieden, dass erstmal das zweite Halbzeit, ich habe viel gespielt in der ersten Halbzeit, war viel in Kontakt mit Trainerteam, haben wir 7-6 schon, aber ich fand, wir haben das so gut im Griff gehabt in der ersten Halbzeit, das brauchten wir nicht. 7-6 haben wir nur genutzt, weil wir wollten ein bisschen das hektische Spiel wegnehmen und die Adrenalin weg von den deutschen Spielern zu kriegen.
Wie erleichtert und froh bist du, dass du nicht mehr durch die Olympia-Quali, durch ein Turnier musst?
Das ist schon eine Erleichterung. Also ich meine, alle wissen, wie schwer das ist, diese Quali zu erreichen. Erstmal, und wenn man dann auch in diese Quali ist, ist das noch schwer. Das sind ja 3 harte Spiele in 3 Tagen und da sind wir froh, dass wir schon in Olympia sind.
Super, viel Erfolg, viel Spaß
beim Training. Ja, danke, danke.
Gratulation, bester Linksaußen des Turniers, Bronzemedaille gewonnen. Bist du jetzt wieder ein bisschen persönlich happy nach der Niederlage im Halbfinale vor 2 Tagen?
Ja, auch Olympiaticket, das ist auch schon wichtig. Sport ist ein komisches Ding. Vor 2 Tagen her stand ich hier und wollte durch einen Wand laufen und jetzt fühle ich mich gleich und ganz froh. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Andreas Palicka hat uns unglaublich viel geholfen. In der ersten Halbzeit hat uns alle ganz leicht angefühlt. Und dann hat man schon gemerkt, dass die deutschen Fans sind aufgewacht in 2. Dann ist das Spiel viel schwerer geworden, aber ja, wir machen das durch.
Was glaubst du, war neben Andreas Palicka heute der Schlüssel zum Erfolg bei euch?
Wir bleiben an unserem Konzept die ganze Zeit. Wenn du daran glaubst, den ganzen Weg, dann öfters klappt das für uns. Das sage ich.
Viel Spaß beim Feiern.
Danke.
Ja, das war es jetzt soweit erstmal zum deutschen Spiel und zum Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der EM. Und jetzt wollen wir natürlich aufs Finale noch schauen, Robin. Wiederauflage des Finals vom letzten Jahr, wo damals Dänemark gegen Frankreich gespielt hat und Dänemark hat gewonnen. In diesem Jahr revanchieren sich die Franzosen, gewinnen die Partie 33-31. Und ich sitze hier und sage es ganz ehrlich, Dänemark hat sich selbst verbaut, denn mit der Torhüterleistung von Emil Nielsen musst du diese Partie sowas von gewinnen.
Es ist unglaublich. Also in der zweiten, also mit Ende der ersten Halbzeit, als es in die Halbzeitpause geht, steht Emil Nielsen bei 11 gehaltenen Bällen und Samir Belancé
durch 4 oder so.
Bei 3, glaube ich, sogar nur. Und trotzdem geht es mit einem 14-14 in die Pause. Das ist überhaupt nicht greifbar gewesen. Das war so komisch. Das war ähnlich wie das deutsche Spiel gegen Österreich. Dänemark wirkte viel besser, Deutschland wirkte da auch viel besser. Aber da gab es einen Konstantin Möstl, der den Deutschen alles weggenommen hat. Aber das gab es bei den Franzosen nicht. Also es war wirklich ein komisches Spiel, in dem die Dänen vorne unnatürlich viele Fehler gemacht haben im Sinne von technischen Fehlern. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Situation, da stehen die Franzosen, ich glaube, in doppelter Unterzahl 20 Sekunden dort. Und Dylan Nahi macht einen Stil und läuft im Tempo Gegenstoß. Also das ist verrückt, dass das den Dänen passiert. Und in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, das 7 gegen 6 hat auch eigentlich fast gar nicht funktioniert. Dann haben sie auch eher mehr Ballverluste produziert, als dass sie als dass sie damit sich absetzen konnten oder diesen taktischen Kniff durchsetzen konnten. Und denen haben es definitiv einfach verpasst, sich zwischendurch, die Chancen waren immer und immer wieder da, sich auf 3 Tore abzusetzen. Aber es hat nie funktioniert. Die Franzosen sind immer auf mindestens 2 dran geblieben und haben am Ende ja einfach einen krasseren Kampf geliefert, meiner Meinung nach. Also es war für mich ein Sieg der Mentalität, weil handballerisch war das von den Franzosen, möchte ich sagen, keine Feinkost, die da geliefert wurde im Finale.
Definitiv nicht, bin ich absolut bei dir. Das war wirklich, es war ein Kampfspiel, das muss man einfach so sagen. Also ich finde, was du halt in dem Spiel gesehen hast, was du auch schon im deutschen Spiel gesehen hast, dass mit, du mit einer aggressiven Abwehr gegen die Dänen kannst du die richtig entnerven. Also wirklich richtig entnerven. Da werden die sowas von nervös. Das kennt man von denen gar nicht. Also wirklich nicht. Also das war, ich war total geschockt. Ich saß da und hab mir gefragt, was machen die da eigentlich? Also das ist ja wirklich, du hast einen überragenden Keeper. Gut, klar, nicht ins Tempo-Gegenspiel gekommen, das haben wir auch nicht vergessen. Das hat die auch brutal schwer mitgetan, dass sie das nicht hinbekommen haben, mal so einfach Tore zu erzielen. Und die haben es also wirklich nicht hingekriegt, sich da offensiv gute Chancen zu arbeiten. Das war viel klein-klein, viel versucht, sich eins gegen eins aufzureiben. Ein Pütlik hat sich da wirklich ja in jedem Zweikampf aufgerieben. 5 von 10 Quote ist, naja, okay. Gitzel auf der anderen Seite genau dasselbe, auch der hat sich brutal schwer getan und ist auch, glaube ich, erst richtig in der zweiten Halbzeit zur Geltung gekommen. Ich glaube, das hat auch irgendwie nur 3 Tore oder so gehabt. Und das war halt einfach so, ja, so brutal schwer. Und das finde ich, es war dann auch dann zu viel Pütlik und zu viel Gitzel. Also da hat mir dann dieser dritte Mann im Rückraum so ein bisschen gefehlt, wo ich sage, hey, entlasse die Jungs doch mal so ein bisschen. Und das hat dieser Mannschaft gefehlt. Hansen hat es dann hinten raus dann selbst in die Hand genommen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber Lauge Schmidt hat keine Rolle gespielt. Mats Mensah-Larsen hat kaum eine Rolle gespielt. Und ich habe mir manchmal so gedacht, was würde die dänische Mannschaft machen eigentlich, wenn sie jetzt einen Aaron Mensing hätten? Weil ich glaube, der hätte dieser Mannschaft in so einer Phase, glaube ich, echt gut getan, weil die anderen sich, die sind überhaupt nicht dahin gekommen. Also jetzt mal außerhalb von Pütlik und Gitzel und dann Mikkel Hansen, der von den 8 Toren oder von den 9 Toren, die er am Ende wirft, 7 Meter sind. Da war nichts sonst aus dem Rückraum außer den zwei. Und das hast du der Mannschaft so angemerkt, dass es dann wirklich gesagt habe, okay, hey, Pütlik, Gitzel, macht mal. Und das hat mich doch sehr verwundert, dass sie das nicht hinbekommen haben und auch in den Kreis so gar nicht einbinden konnten. Gut, klar, gegen Karabatic und Fabregas im Innenblock schwierig, aber da hätte man trotzdem, glaube ich, Lösungen finden können.
Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es zu viel Gitzel war. Also Gitzel war, sorry, aber nenn mir mal einen Rückraumrechten, der in einem Europameisterschaftsfinale in eine 100%-Quote wirft, ohne 7 Meter zu werfen.
Ja.
Gitzel hat 8 von 8 gemacht. Das ist komplett irre auf dem Niveau. Komplett irre, sorry, aber ganz, ganz großes Kino. Ja. Also diese Abschlussstärke, das ist der absolute Wahnsinn. Und Gitzel hat nicht 8 Würfe nach Durchbrüchen aus 6 Metern gehabt, sondern der hat diesmal auch 3, 4 Dinge aus dem Rückraum gezündet. Richtige Raketen. Also Gitzel für mich, wenn es geben würde, Finals MVP geben würde, wäre er das für mich. Was zu viel war in meinen Augen, war Mikkel Hansen. Schön und gut vom 7-Meter-Punkt 2 wichtige Tore hinten raus auch noch gemacht, um überhaupt in diese Verlängerung zu kommen. Schlagwürfe aus dem Nichts, sage ich mal. Aber ansonsten auch aus Nullwinkeln geworfen nach Durchbrüchen. Und also der hat sich zu viele Würfe genommen in meinen Augen. Und was du angesprochen hast und was ich interessant finde, weil wenn wir mal ein Jahr zurückgehen, war der überragende Mann auf dänischer Seite auf einmal Rasmus Lauge Schmidt.
10 Hütten.
Aus dem Nichts macht er 10 Hütten und entscheidet dieses Weltmeisterschaftsfinale. Aber man hat die ganze Europameisterschaft über gesehen, ich glaube, Rasmus Lauge ist über sein Zenit. Ich will ihm nicht zu nahe treten, der Mann hat Großartiges geleistet für Dänemark. Ich finde, es ist ein genialer Mittelmann auch gewesen, ja, in seiner Zeit in Deutschland. Aber man merkt, dass das Niveau, das inzwischen gegangen wird im Welthandball in der Spitze, das kann er nicht mehr mitgehen. Und dann nehme ich, muss ich leider auch sagen, Mats Mensah mit rein. Diese beiden Spieler sind nicht mehr auf dem Niveau, das Dänemark sie als zweite Reihe reinbringt und es gibt keinen Qualitätsverlust. Das war mit Rasmus Laugel vor einem Jahr noch nicht der Fall. Da ist er nochmal über sich hinausgewachsen, aber jetzt war es zu wenig, glaube ich. Und du hast es angesprochen, als Ersatz für Simon Püttlik und Aaron Mensing auf halb links zu haben, anstatt Michael Damgaard, wäre gestern gegen diese aktive, agile Abwehr der Franzosen, glaube ich, besser gewesen, weil dann brauchst du einen Steineschmeißer, der aus 11 Metern das Ding, die Dinger da reinschmeißt. Einfache Tore. Die denen mussten jedes Tor so hart erarbeiten.
Definitiv. Also da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass einfach. Es ist auch nicht schlimm. Ich meine, das war eine goldene Generation. Die haben 3 EM-Titel gewonnen für Dänemark. 3. Also, die haben ja wirklich. Es ist WM, ja. Also klar, natürlich, der EM-Titel wäre jetzt auch nicht so Krönung gewesen, weil der letzte ist ja auch 2012. Das ist ja für viele, die waren auch gar nicht mit dem Team mit dabei teilweise. Außer jetzt mal Mikkel Hansen und Niklas Landin, meine ich. Lauge Schmidt war, glaube ich, auch noch. Ich bin nicht ganz sicher, ob Lauge Schmidt mit dabei war. Aber das ist halt dieser Titel, der ihnen einfach noch fehlt. Das ist diese Krönung eigentlich. So, und das ist natürlich schade für sie, dass sie es nicht geschafft haben, aber ich finde es halt auch, das war halt einfach dann. Ja, ist einfach dann nicht gut genug. Und da darf man aber auch nicht vergessen, dass die Franzosen das wirklich brutal gemacht haben. Sie haben wirklich gefightet für jeden einzelnen Zentimeter. Ich glaube, Nikola Karabatic ist mittlerweile, war dann nur noch in Anführungsstrichen, schon noch irgendwie auf der Platte, aber irgendwie so auch gar nicht präsent offensiv. Aber das hat man irgendwie auch. Also, ich habe mich gerade gefragt, wie viele Minuten hat er gespielt? Ich habe gerade geschaut, es sind 35 Minuten. Ich kann dir nicht sagen, wo der gewesen ist. Ich habe den Offensiv eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Es war aber trotzdem so, dass du das Gefühl hattest, okay, fange ich das irgendwie die ganze Zeit dieses Spiel im Griff. Und das, obwohl ja dann noch Richardson ausgefallen war und Port ausgefallen war. Das heißt, Mem musste durchspielen auf rechts und Len. Und so schlecht auch Dika Mem in den ersten 60 Minuten gespielt hat, er nimmt sich halt zu Beginn der zweiten Verlängerung halt 2 Würfe, trifft beide Male und sorgt damit für die Entscheidung.
Das ist irre. Das ist komplett irre. Du hast gesagt, 2 Tore bei 7 Versuchen. Der hat das ganze Spiel, der hat 65 Minuten lang keinen Ball ins Tor geworfen. Ja? Dika Mem wirft kein Tor im EM-Finale. Das ist an sich eigentlich nicht möglich. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo es um alles geht, ist er da, haut diese 2 Dinger rein, sorgt damit für eine 2- bzw. 3-Tore-Führung. Die Dänen kommen dann nochmal auf einen Kuss ran, kriegen im Gegenzug aber direkt wieder das auf 2 verkürzt. Und dann kommt für mich der Mann des Finalwochenendes neben Matthias Gitzel und Rinas Uschins, nämlich Elohim Prondi. Muss man ganz einfach so sagen. Elohim Prondi ist in 2 Situationen der entscheidende Mann für die Franzosen. Einmal schmeißt er sie mit seinem zumindest streitbaren direkten Freiwurf, wo der Fuß definitiv abhebt und ein Schritt gemacht wurde, aber brauchen wir nicht drüber reden. Das sieht man in der Super Slow-Mo im Fernsehen. Der Schiedsrichter kann es sehen, wenn er sich den Videobeweis anguckt, hat er nicht getan, ist jetzt passiert. Einspruch der Schweden wurde auch abgewiesen. Schweißt das Ding zur Verlängerung da oben in den Giebel und jetzt nimmt er sich den Freiwurf kurz vor Ende dieser zweiten Verlängerung und nagelt das Ding wieder oben rein. Also unglaubliche Leistung von Prondi meiner Meinung nach, hat einen extremen Schritt getan, seitdem er auf tragische Weise ja die letzte EM 2022 verpasst hat, weil er da in der Silvesternacht 2021 ja Opfer einer Messerattacke wurde, ist unglaublich stark zurückgekommen. Wir hören ja nachher auch noch die Stimmen und da spricht gerade Quentin Mahé diese Entwicklung von Elohim Prondi auch nochmal an. Das ist eine sehr schöne Aussage von ihm, die er da trifft. Und für mich Elohim Prondi mit einer Durchschlagskraft da reingekommen und hat sich interessant und perfekt abgewechselt, ergänzt mit Nikola Karabatic. Karabatic hat immer angefangen, weil man, glaube ich, auch diese Präsenz von Nikola Karabatic auf dem Feld haben wollte. Ich glaube, es macht selbst bei einem dreifachen Weltmeister wie den dänischen Spielern etwas, wenn dort Nikola Karabatic trotzdem steht, weil ich weiß es nicht. Ich habe jetzt wieder eine erneuerte Liste gesehen seiner Turniere und der Medaillen, die da dran hängen. Ich glaube, im modernen Sport nennt man sowas GOAT, Greatest of All Time, zumindest was die Titel angeht, weil das wird niemand mehr, wer soll das einholen, weiß ich erstmal auf mittlere Sicht, weiß ich das nicht. Ja, und dann kam die Durchschlagskraft mit Bruni, der dann auch die Tore geworfen hat, während Karabatic eher, ja, sag ich mal, das Spiel mit vorangetrieben hat, würde ich mal behaupten.
Ja, wenn du dir die Titel von Karabatic anguckst, 4-mal Weltmeister, 4-mal Europameister, 3-mal Champions League gewonnen, 3-mal Olympiasieger, glaube ich, noch gewesen. Das ist der erste Spieler, der so diese 4 großen Titel 3-mal gewonnen hat. Das ist einfach brutal. Das darf man nicht vergessen. Das ist, was die gemacht haben, sehr erreicht hat. Man kann ihn mögen oder nicht, aber das ist wirklich, da kann man nur den Hut vorziehen von dieser brutalen Leistung. Und ja, also ich fand es auch, Brandi hat wirklich eine wichtige Rolle gespielt und wie wir auf jeden Fall auch drüber reden müssen, ist Ludovic Fabregas. 8 Hütten hat der Mann geworfen. Gegen eine wirklich gute Defensive, vor allem gegen einen wirklich guten Innenblock, das haben wir auch nicht vergessen. Also ich glaube, was dann ist Saugstrup und Halt haben meistens, glaube ich, Innenblock ja gespielt. Aber der macht einfach 8 Hütten und das ist dem sowas von scheißegal, wer da steht. Das ist einfach, der Typ ist nicht von dieser Welt, das muss man was sagen.
Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass man nicht unbedingt Nedim Remeli hätte zum MVP dieser Europameisterschaft machen müssen, sondern in meinen Augen, wenn ich im französischen Team, wenn jemand gesagt hätte, also jemand aus dem französischen Team wird MVP, dann wäre mein allererster Tipp und der allererste Name, den ich in den Ring geworfen hätte, wäre Ludovic Fabregas gewesen. Mit Abstand die meisten Tore als Kreisspieler bei dieser Europameisterschaft gemacht und die fieseste und aggressivste und beste Abwehr gestellt, zusammen mit Luka Karabatic, wie es bei diesem Turnier mit Abstand gegeben hat.
Ja.
Und deswegen wäre das mein Take. Nedim Remili, klar, gut das Spiel geleitet, gut das Spiel gelenkt der Franzosen, angetrieben, immer wieder.
Ach, die meisten Scorer-Points gesammelt, zweitmeisten, nur 87 so genau, ja.
Ja, hat die Bälle verteilt ohne Ende, hat sich nicht zu viele Würfe in meinen Augen genommen, auch wenn er jetzt hier eine Quote von 50% im Finale hatte und 5 Tore bei 10 Versuchen gemacht hat, ist es immer noch okay. Aber für mich war Ludovic Fabregas der größere Unterschiedsspieler.
Ja, bin ich, also wenn wir das Thema auf jeden Fall jetzt aufmachen, bin ich absolut bei dir. Also ich habe diese Wahl von Remeli null nachvollziehen können. Wir saßen, ich weiß nicht, da saß ja in der Sport1-Redaktion, wir saßen und haben uns gefragt, warum Remeli? Also wirklich, und der hat auch im Finale ja auch gut gespielt, aber er war für mich nicht der prägende Spieler dieses Finals. Definitiv nicht. Also das ist für mich definitiv nicht Remeli gewesen. Und da kann ich auch die Wahl da nicht verstehen. Und das ist auch für mich etwas, wo man dann auch, wenn man aufs All-Star-Team drauf schaut, auch da habe ich schon viele Spieler nicht verstanden, die dort in diese Vorauswahl getroffen sind. Und auch die, wenn man sich die Wahl so an sich anschaut, kann man auch noch mit Sicherheit mal drüber reden. Aber ich meine, wenn du unbedingt einen französischen Spieler nehmen willst, worüber man auch schon argumentieren kann, ne? Ich meine, man hat es ja bewusst gemacht wahrscheinlich nach dem Finale, um dann halt auch einen Sieger als MVP zu nehmen. Ist es für mich nicht Remeli, sondern wäre es für mich eher dann Fabregas gewesen, der wie gesagt wirklich ein überragendes Turnier gespielt hat. Die KWM kannst du nach so einem Spiel auch nicht geben, weil 2 von 7 ist dann auch keine Quote. Darf man auch nicht vergessen. Aber für mich eigentlich eher MVP wäre gewesen in Emil Nielsen, der ich finde, der hat ein überragendes Turnier gespielt. Also in seinem EM-Debüt eine Quote von fast 40% zu haben. Also ich glaube, kein Torhüter hatte je ein besseres EM-Debüt außer hier Emil Nielsen. Da hättest du drüber nachdenken können, natürlich Matthias Gitzel sowieso. Also was der eine Wurfquote hat für den Halbrechten, ist 81% Wurfquote. 81,8% für einen Halbrechten. Das ist einfach irre. Das ist einfach irre. Deswegen wären für mich eher Nielsen oder jetzt die richtige Wahl gewesen. Auch wenn es natürlich die Verlierermannschaft ist, aber eigentlich kommst du an denen nicht vorbei.
Ja, Emil Nielsen ist irre, ne? Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ich finde, das darf man nicht vergessen. Emil Nielsen hat halt irgendwie so ein bisschen die Wachablösung eingeleitet. Und wen hat er abgelöst? den besten Torwart der letzten 10 Jahre.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ja.
Wir reden davon, dass Emil Nielsen den Vorzug bekommen hat vor einem Niklas Landin. Also ohne Niklas Landin hätte Dänemark all das nicht gewonnen. Mit der These lehne ich mich nicht mal annähernd weit aus dem Fenster. Nee. Weil ich das Fenster nicht mal auf mit, sage ich mal. Aber das ist krass, was Emil Nielsen da veranstaltet hat. Und ja, er ist dann Player Man of the Match geworden im Finale, schön und gut. Da kann er sich auch nichts mehr von kaufen.
Nee. Hast du ihm auch angemerkt, als er das Ding bekommen hat? Der wirkte so überhaupt gar nicht glücklich.
Total. Und Matthias Gitzel ist ja dann am Ende tatsächlich noch mit dieser absurd großartigen Quote Torschützenkönig geworden, teilt sich das aber mit dem komplett verrückten Martin Costa, der ja auch einfach ultra krass ist. Aber das haben wir ja auch schon gesehen in diesen beiden Testspielen der Deutschen gegen die Portugiesen vor der Europameisterschaft, dass der die Dinger einschweißt, egal von wo, egal wie.
Ja, definitiv. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten. Dann will ich vielleicht mal kurz noch, Robin, lass uns auf jeden Fall auf das All-Team zu sprechen kommen. Wenn wir mal drauf eingehen, im Tor Andy Wolf, links außen, Hampus Wanne, halb links, Martin Costa auf der Mitte, Juri Knorr, halb rechts, Matthias Gitzel, rechts außen, Robert Weber, am Kreis Ludovic Fabregas und bester Verteidiger ist Magnus Saupstrok. Und ich glaube, wir müssen vor allem über Außen reden. Also Hampus Wanne? Und Robert Weber? Ja, wirklich. Wenn man Österreicher haben will, kann man vielleicht drüber diskutieren. Aber es haben nicht Robert Weber. Aber es war sowieso die Vorauswahl, auch auf rechts Außen, war sowieso diejenige, die ich null, also wirklich null, null, null verstanden habe. Da war Timo Kastening. Timo Kastening war zur Wahl. Es ist so wild einfach.
Naja, wir haben es ja gerade in den Stimmen gehört, dass Timo Kastening hat ja sogar zugegeben, dass es nicht seine persönlich beste Leistung war, die er für Deutschland mal bei einem Turnier abgeliefert hat. Also die Nominierung für dieses All-Star-Team, ja, wie die zustande kommt, will ich nicht wissen, weil sie ist für mich nicht nachvollziehbar. Für mich fehlt ganz klar zum Beispiel in Rutger Hilfelde großartiges Turnier gespielt auf Außen, wenn wir über die Außen sprechen, ultra krasse Quote da abgeliefert. Ich würde also sogar zur Debatte stellen, war Juri Knorr der beste Mittelmann bei diesem Turnier?
Also wenn ich die letzten zwei Spiele nehme, nein.
Und deswegen, die musst du trotzdem mit reinnehmen irgendwie. Also klar kannst du das Finale nicht mit reinnehmen, beziehungsweise diesen letzten Spieltag, nenne ich ihn mal, mit Spiel um Platz 3 und das Finale. Aber ja, wir streiten drüber, aber im Endeffekt ist es natürlich, wir können nicht in die Köpfe gucken. Wer entscheidet das? Am Ende entscheidet es die EHF.
In der Expertenjury, wo ja nicht mal bekannt ist, wer da überhaupt drin sitzt.
Genau, also es ist komplett undurchsichtig. Ich gehe voll mit, dass Andreas Wolf für mich in dieses All-Star-Team im Tor gehört.
Gitzel sowieso.
Klar, du kannst streiten, ob Emil Nielsen oder Andreas Wolf, aber am Ende, wenn du auf die nackten Zahlen kommst, Andreas Wolf hat 92 Saves gehabt. Das sind mit 11 Saves Vorsprung die meisten Saves. Gut, Konstantin Möstl kannst du da auch reinstellen. Der hat 81 in 7 Spielen, während Andreas Wolf die 92 in 9 Matches gemacht hat. Ja. Aber ich finde, Andreas Wolf kannst du da reinstellen, ist zu Recht. Ludovic Fabregas gehört aus dem All-Star-Team raus und als MVP ausgezeichnet. Ist jetzt nicht passiert, also gut, steht er da zu Recht drin. Magnus Saupstrok ist für mich auch nachvollziehbar als bester Verteidiger. Hättest du auch Fabregas geben können. Ja. Also, ne, das untermauert einfach nur seine MVP-Ambitionen mehr. Gitzel vollkommen zu Recht. Ja, also, es ist in Ordnung, aber die Außenpositionen brauchen wir nicht drüber reden, dass die vielleicht etwas. Also, Hampus Wanne, was ist, weiß ich nicht. Die verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Also, er hat eine Quote von 67,9%, hat 36 von 53 Tore gemacht, aber. Er hat nicht mal im Spielplatz 3 von Beginn an angefangen. Also ich fand Lukas Pellas eigentlich irgendwie den besseren Spielern von den zwei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und also ich hätte auch auf rechts auswendig noch immer hier Benze Imre, glaube ich, nachgedacht. Der hat mir echt gut gefallen, der Ungar. Ich glaube, der hat ja auch teilweise Quoten gehabt, dass der ersten 11, 12 Tore allesamt versenkt hat oder so. Das war eine brutal irre Quote auf jeden Fall. Aber ja, da muss auf jeden Fall was rein. Also das hat man das Gefühl, dass man einfach nur die großen Namen genommen hat aus den Teams. Und er einfach hingestellt hat und gesagt, hier, entscheidet mal. Wo ich mir so, er muss auch eine wichtige Rolle spielen, wie du performst. Weil wie gesagt, Kastening war es einfach nicht. Und, aber da kann man vielleicht insgesamt mal drüber dann vielleicht mal reden, weil ich finde auch, das Ausniveau in diesem Turnier war nicht so überragend. Also ich finde, da haben wir schon bessere Turniere gesehen. Auch die Dänen haben sich brutal schwer getan. Emil Jakobs seit dem Finale 1 von 3. Oh. Da war man auch nicht von 7 so gewohnt. Also da kann man mit Sicherheit mal drüber reden, warum es da überhaupt nicht so gut funktioniert hat. Ob es dann wirklich dann mehr diese Zentrierung Richtung Rückraum einfach geht, dass man dann diese 1-Tor-1-Situation sucht und diese Breite eigentlich mitnutzt und dass man da vielleicht dann ein bisschen ja, Verlust sieht. Wobei man natürlich auch wieder Heikum West sieht von Färöer, der... Ich glaube, im Durchschnitt fast 7 Tore in 3 Spielen geworfen hat, wo du halt auch so denkst, okay, das ist halt einfach irre gewesen. Aber ja, ich glaube, da ist da mit Sicherheit noch so ein bisschen Luft nach oben. Robin, vielleicht mal schon mal so ein kleines erstes Gesamtfazit. Ich meine, man hat die Millionen Fan-Marke geknackt, zumindest Millionen verkaufte Tickets, ob es immer so viele waren, dahingestellt, aber es war schon ein geiles Turnier, würde ich jetzt mal so mal zusammenfassen wollen.
Ja, absolut. Das war großartige Werbung für den Handball. Deutschland hat sich als Gastgeberland von großen Sportereignissen mal wieder von seiner besten Seite gezeigt und gezeigt, dass sie das halt wirklich können. Ich fand es total cool, die Wertschätzung gestern bei der Medaillenvergabe. Auch die deutsche Mannschaft hat noch so eine kleine Ehrung bekommen. Da hätten sie sicherlich auch drauf verzichtet, glaube ich. Aber da war der Bundespräsident da.
Man musste den Schokotaler geben.
Ja, hat genommen. Aber es war cool. Also von diesem Eröffnungsspiel in Düsseldorf, wo alles echt gut funktioniert hat, über diese gigantisch große, gute Arena in Köln, die einfach gefühlt für den Handball und den Karneval, also die wurde für zwei Sachen gebaut, um Karneval darin zu feiern. Das ist halt, das ist perfekt, sage ich mal. Ja, das Fazit ist positiv. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland auch ein bisschen besser, also ein bisschen näher an die Weltspitze rangerückt ist. Ich sehe viel Potenzial im deutschen Team, was diese jungen Burschen, was die jungen Spieler angeht. Freue mich auf die Zukunft, freue mich riesig auf die WM 2027 in Deutschland. Und ja, bin begeistert einfach davon, was für eine Atmosphäre die ganze Zeit rund um dieses Turnier geherrscht hat. Die Berichterstattung über alle Medien hinweg, sage ich mal, auch in der Breite hat mich positiv gestimmt und hat den geilsten Sport der Welt einfach megamäßig gut repräsentiert. Und ja, ich bin grundsätzlich sehr, sehr happy mit dieser Europameisterschaft, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also da kann man gar nicht so viel hinzufügen. Das war wirklich an jedem Standort. Die Hallen waren immer super gefüllt. Die Stimmung war zumeist überragend. Ich meine, der Holland-Block beispielsweise in Mannheim, der überragend funktioniert hat. Die Färöer-Inseln, die Berliner Halle komplett zerfetzt haben gefühlt mit ihrer Stimmung. Also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, das überall zu sehen. Und ja, das war Deutschland. Also ich glaube, von den 3 oder von den 5 Turnieren mit den meisten Zuschauern stellt Deutschland die ersten 3. Und das spielt einfach dafür, wie groß die Begeisterung in diesem Land ist für diesen Sport. Und das macht ganz, ganz viel Lust auf mehr, macht auch schon viel Lust auf die Heim-WM 2027, die ja auch schon ihren Schatten so ein bisschen vorauswirft. Und da sind wir mal gespannt, wie es sich bis dahin in die Mannschaft entwickelt. Wir machen noch eine Pause, Robin. Nimmst doch mal die Stimmen, die du gesammelt hast zum Finale und dann, ja, können wir uns dann auch schon langsam verabschieden. Und das war auch für uns sehr, sehr intensive Zeit. Wir müssen nur sagen, kann auch nur Dank aussprechen, denn es waren viele, viele Downloads. Gerne weiterhören, gerne weiterempfehlen. Wir sind auf jeden Fall in den nächsten Wochen natürlich und im Monat natürlich auch noch am Start. Es gibt schon noch eine größere News, die auf jeden Fall noch anstehen wird jetzt zu Beginn des Monats, aber das werdet ihr dann auf unseren Social Media Kanälen erfahren. Und dann gehen wir jetzt rüber zu den Stimmen, die Robin gesammelt hat und dann ja, wünsche ich euch auf jeden Fall schon bis dahin schon mal alles, alles Gute.
Macht's gut.
Ja, und jetzt gibt's wie angekündigt natürlich auch noch Stimmen von der Siegermannschaft und da wollen wir mal anfangen mit Trainer Guillaume Gilles. Robin hat ihn im Interview gehabt und hat ihn natürlich auch mal gefragt, was den Ausschlag dafür gegeben hat, dass man am Ende den Titel sich hat sichern können.
Gratulation.
Danke.
Nächster Titel. Was war heute so ein bisschen ausschlaggebend, dass es am Ende zu euch gekippt ist? Es war ja super eng, das Spiel. War es dann am Ende ein bisschen mehr Aggressivität in der Abwehr, dass die denen mehr arbeiten mussten?
Schwer zu wissen. Ich meine, so ein Spiel auf so ein Niveau, der wird auch von so kleines Detail auch entschieden. Es ist verdammt schwer, auch ein, zwei Faktoren auch rauszunehmen und zu sagen, ja, das war ausschlaggebend. Es war eine tierische, unglaubliche Kampf bis zum Schluss zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und deswegen bin ich auch einfach stolz, dass wir auch den Weg zum Sieg auch gefunden haben. Es war was für eine Arbeit, was für eine Glaube wir gehabt haben, um weiter zu kämpfen, um weiter zu denken, dass es auch möglich ist, auch die Dinge zurückzuholen. Und es ist tatsächlich auch so gelaufen in der Verlängerung, wo wir auch nur diese Quäntchen mehr Leistung bringen konnten. Und es war natürlich entscheidend.
Die Dänen spielen nicht so oft das 7 gegen 6. Ihr wart sehr gut darauf vorbereitet und habt die richtig kompakte Abwehr gestellt.
Ja, die haben uns auch trotzdem einige super Tore erzielt. Und die hätten uns auch fast abgeschossen, als Ansender auf die Mitte gestanden hat. Da hat er auch, wie immer, die Dinge da geschraubt und es war verdammt schwer zu decken. Nein, ehrlich nicht. Ich meine, wir haben gekämpft bis zum Schluss. Wir haben immer dran geglaubt. Und ich glaube, diese Mentalität zeichnet diese Truppe aus. Die kämpfen bis zum Schluss. Guck mal, die letzte Wurf bei der Halbfinale. Okay, es gibt mal Kontroverse, aber abhängig von die Kontroverse. Ich meine, wer stellt sich auf den Punkt und sagt, okay, ich mache das Ding rein? Dafür braucht man schon ein gewisses Selbstvertrauen und ein Glauben, was wir können. Und wir wissen, dass wir gute Handball spielen können. Aber wir wussten, dass die Däne das auch sehr gut tun. Und die haben das auch eine lange Zeit auch wieder bewiesen. Und zwar tierisch schwierig für uns.
Dass Nedim Remilly zum MVP wird, kann ich sehr verdient, vielleicht ein bisschen überraschen. Aber ich suche immer wieder andere, auch Karl von Nord, der reinkommt. Das überrascht uns deutsche Journalisten. Ihr habt so viele, die es dann gut machen. Woher kommt das?
Ja, ich glaube, da hat eine sehr gute Wettbewerber gemacht. Sowohl bei der Pässeverteilung wie auch die Gefahr, die er selber ausstrahlen kann. Er hat auch manchmal auch sehr wichtige Bälle auch, gedeckt und geholt in der Deckung. So, das gesamte Paket stimmt. Der ist Europameister, hat das Spiel auch oft bei uns auch gelenkt. Das ist schon verdient, was er im Verhältnis zu was er geleistet hat.
Ehrliche Worte von Guillaume Gilles, der das wirklich sehr gut zusammengefasst hat, diese Stärke, diese Mannschaft besitzt. Und der Frage vom Kollegen Frank Heike zu Nedim Remilly, warum er den MVP geworden ist, lassen wir doch einfach selbst zu Wort kommen. Und der Franzose hat einen kleinen Kritikpunkt zum deutschen Publikum, aber hört ihn am besten selbst im Interview mit einigen Kollegen. Da haben wir auf jeden Fall dann erstmal nur die Antworten für euch rausgenommen.
Not at all. We saw the All-Star team just before the game, and okay, we didn't care about it. Actually, we didn't talk about it neither. We were preparing the final of the European Championship, so we don't care. But it was it's a huge achievement. I just knew I was MVP after like few minutes after the end of the game. I couldn't believe it, to be honest, and I would be so mad or so sad if I would be MVP and lost this final. What's matter? It's only this gold right over here. Yeah. So proud of the team, so proud of the spirit we showed. Despite the fans, we was most of the time against us. I don't know why. You're German as well.
Yeah.
You should ask them. I don't know why. Because we kind of helped Germany during this main round, so it was tough about this. But I don't know. Now it's probably the most complete. I made some mistakes. I scored some goals. I play in defense. Yeah, it's probably the most complete I've made. The last World Championship was.
Merci.
The last World Championship was also amazing for me, but personally, but we didn't reach the gold. So yeah, I mean, it's probably the best. Hopefully, it's not the last. I want to be now. I want to play this level every damn day on my head. Ah, merci, Tati.
Merci.
Sorry, I want to play this kind of level now until the end of my career, even better.
And how did you manage to beat the strong Danish team?
Strong Danish, how do you call us then? Strong France as well?
Super strong.
Bravo, good answer, good answer. We prepared this game really tactically very well. I'm really proud of it. We trust each other defensively. We knew that the defense is going to make the difference, and it's exactly what happened. Especially at the end of the game, we counter really good this 7-on-6. Of course, we knew that Mikel is going to score some goals because he got this ability to score from everywhere. But we trust each other. We didn't change nothing. That was our strength. To trust each other, especially on 1-on-1, because I play a lot of 1-on-1, but we knew that we could stop them. Exactly what we did.
Mm-hmm.
And that's it. Then it was about fighting, it was about hurt. Congrats to them as well, because they fought like crazy, they fought like lions. It was really a bunch of lions into the field, and fortunately it was a good hand for us. I didn't feel at all, because even after the end up, I was like, okay, should I prepare for the overtime again? I was still ready, but because we were focused. We were really focused from 0 to 70 minutes.
Yeah.
And really satisfied about how we managed this game. They led by 3 in second half.
Yeah.
We didn't show any scare. We weren't afraid of anything. We knew that we could come back like we did against Sweden, and we did. We have done. I don't know, because if we lost against Denmark, you would say we were exhausted because of this game against Sweden. Choose, pick a side. I don't know. I mean, no, we just know that when it's about overtime, it's no handball. It's, like I said, just fighting spirit, a fighting mantra, and hurt on the game, hurt on the field. And this is what we did, and we won this game. Thank you, guys.
Congratulations.
Enjoy your night.
Ja, Kampf der Löwen. Ich glaube, das ist das Zitat, was wir noch auf jeden Fall mitnehmen können. Und natürlich die Kritik an der deutschen Fans, dass sie ausgepfiffen haben, die Franzosen, obwohl sie Deutschland dabei geholfen haben, in die Hauptrunde einzuziehen. Kleine versteckte Kritik nochmal. Aber es war auf jeden Fall schön, ihn zu hören. Wir wollen jetzt nochmal Dikam Mem zu Wort kommen lassen, der bei Robin im Interview gewesen ist und seine Einschätzung zum Spiel schildert.
Massive congratulations, another stellar performance of you. It was a massive fight this final. So, at the end, what was the maybe two factors, would you say, which made you in favor?
I would say maybe the mental part. Because we were down almost the whole game. And we could go to the extra time and then win the extra time. So we're just happy right now. I think our defense was special today, and we're just happy.
Winning the semi-final in extra time, winning the final in extra time is a huge mental performance. So, and at the end, you pushed yourself. All the guys pushed yourself a little bit more than the Danish, I think.
Yeah. Because we really want to win this championship, and we knew that if we were able to play hard in defense and keep trusting ourselves in attack, at the end we will score. So that's what we did today, and that has to be our example for the next competition.
Perfect. Will Kantamahe show you a little bit of Cologne nightlife today?
Yeah, I hope. They told us that everything is closed today, but we will try to find out something.
Perfect.
Thank you.
Ja, ich denke mal, dass die Franzosen mit Sicherheit einen Weg gefunden haben, ihren EM-Titel gebührend zu feiern und da auch mit Sicherheit Kertemahe geholfen hat, da die passende Location zu finden. Wir wollen dann noch Dylan Nahi zu Wort kommen lassen, der dann auch noch im Interview gewesen ist mit Robin.
Dylan Nahi, you especially pushed yourself all the time with the crowd behind you, the French fans and your team. Was this maybe the missing piece today, that your mentality of the French team was a little bit more to want to win this game than the Danish?
This is I think our mentality, like never give up. It's never finished. You have to, I don't know how I can say it. You have to believe. And today we believe, and finally we won. That's the most important for us. The crowd was amazing. Our family, our friend was here for us today. And really we can just be happy, and they are happy for us, so it's the most important.
Knowing your family here, the fans in the background, is this what you need to perform at the best level?
Yeah, we need this, of course. And of course we need some tactic, we need to you know, to warm this win today. So everything today was perfect, so we can just be happy.
Congratulations, have a nice evening.
Thank you.
Ja, und zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch eine Stimme von der Verlierermannschaft zu Wort kommen lassen. Mats Mensa-Larsen im Interview, wo Kollege Robin mit reingehalten hat. Und dann ja, sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möchtet uns gerne Rezension natürlich da. Lasst uns folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel an. Nur findet ihr dort uns jeweils. Und dann halt auch auf jeden Fall up to date, wenn es hier losgeht mit der Bundesliga der Männer. Und da vorne wollen wir natürlich auf jeden Blick dahin werfen zu den Frauen, die wir so ein bisschen jetzt vernachlässigt haben während der EM, aber da natürlich entsprechend der volle Fokus auf dieses große Turnier. Und dann folgen uns auf jeden Fall weiter und dann verabschieden wir uns jetzt hier mit diesen kleinen restlichen Stimmen von Mats Mensa-Larsen.
Ja, ich glaube, es war ein gutes Spiel. Das ist immer schwierig zu einschätzen, wenn man selbst dabei ist, aber ich finde, wir waren eigentlich lange, ich wollte nicht in Kontrolle sagen, aber wir haben trotzdem eine kleine Führung gehabt, aber mein Gefühl war, die letzten so 20 Minuten, zweite Halbzeit, da kamen die deutlich einfacher zu den Chancen als wir und wir konnten nicht so richtig dagegen stehen von diesem großen physischen Druck vom Rückraum von Frankreich. Und, ja, ich glaube, das hat uns leider ein bisschen gekostet. Ich finde, wir haben vielleicht nicht gut genug mit unseren Chancen umgegangen. Und ja, das heißt vielleicht auch, dass Frankreich sich öfter so bessere Chancen spielt als wir, wenn wir die Torwart hören, so gewinnen kann und trotzdem hinter liegt. Aber ja, so. Viel habe ich das eigentlich nicht analysiert. Ja, ich finde, die haben das gut gedeckt. Wir haben auch ein paar gute Chancen gekriegt in der Mitte, wo Mitte zu seinem Wurf gekommen ist. Ich finde, das war eine okay Lösung für uns. Hat auch nicht was richtig so gekostet. So, es war, ja, ich finde, das war das Richtige für uns, das zu probieren.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de